Predige heute Morgen über Jeremia 29, Vers 1 bis 14. Jeremia 29, Vers 1 bis 14. Es ist ein Brief, den der Prophet Jeremia nach Babylon schreibt, heutige Gebiet Iran, Irak, diese Ecke, wo er Leute anredet, die von dem damaligen König Nebukadnezar verschleppt worden waren. Und er sagt ihnen, wie es weitergeht für sie. Dies ist der Wortlaut des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem aus an den Rest der Ältesten der Verbannten sandte und an die Priester und Propheten und alles Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel in die Verbannung geführt hatte. Nachdem der König Jechonja und die Gebieterin, die Kämmerer und die Fürsten Judas und Jerusalems die Schmiede und Schlosser Jerusalem verlassen hatten. Der Brief wurde geschickt durch Eleazar, den Sohn Safans, und Gemaja, den Sohn Hilkias, die der König Zedekia von Juda an Nebukadnezar, den König von Babel, nach Babel sandte. Er lautete: So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, zu allen Verbannten, die von Jerusalem nach Babel in die Verbannung geschickt worden sind. Baut Häuser und wohnt darin. Pflanzt Gärten und esst ihre Frucht. Nehmt euch Frauen und zeuget Söhne und Töchter. Werbt um Frauen für eure Söhne und gebt eure Töchter Männern, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen, dass ihr euch dort mehret und eurer nicht weniger werden. Suchet der Stadt Bestes, in die ich euch verbannt habe, und betet für sie zum Herrn, denn ihr Wohl ist auch euer Wohl. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Lasst euch nicht verführen von den Propheten, die unter euch sind, und von euren Wahrsagern. Hört auch nicht auf die Träume, die sie träumen. Sie weissagen euch ja nur Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr: Erst wenn 70 Jahre für Babel um sind, will ich nach euch sehen. Dann will ich meine Verheißung an euch erfüllen und euch wieder an diesen Ort bringen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch hege, spricht der Herr, Gedanken zum Heil und nicht zum Unheil, euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Wenn ihr mich ruft, so will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich auf euch hören. Wenn ihr mich sucht, so sollt ihr mich finden. Wenn ihr nach mir fragt von ganzem Herzen, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, dahin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr, und werde euch wieder an den Ort bringen, von wo ich euch in die Verbannung geschickt. Es ist also ein Brief an Menschen, die sozusagen im Abseits stehen. Und die Frage ist, gibt es für Leute, die im Abseits stehen, Hoffnung? Und wenn, wie sieht sie aus? Die Frage ist, was ist eigentlich Hoffnung? Ich denke, Hoffnung ist eine begründete Erwartung. Hoffnung ist eine begründete Erwartung. Was wäre das Gegenteil von Hoffnung? Sozusagen die falsche Zwillingsschwester? Das wäre eine Illusion. Eine Illusion ist eine durch nichts begründete Erwartung, die mir zwar etwas Schönes vor Augen malt, aber wahrscheinlich werde ich enttäuscht werden, weil diese Erwartung nicht begründet ist. Eine Hoffnung ist also eine begründete Erwartung, eine Illusion, eine nicht begründete Erwartung. Diese Leute, die damals von Jerusalem nach Babylon verschleppt wurden, es war schon die zweite Truppe, die verschleppt wurde. Der König von Babel hat die in drei Raten abgeholt. Erst hat er so eine ganz kleine Schicht mitgenommen, so die Fürstensöhne der Oberschicht. Das zweite Mal hat er fast die ganze Oberschicht mitgenommen und das dritte Mal den ganzen Rest. Hier wird an die Leute von dem zweiten Mal geschrieben. Die waren 596 vor Christus verschleppt worden. Die erste Schicht schon 606 vor Christus, also 10 Jahre davor. Und der Jeremia sagt ihnen, wie sie sich verhalten sollen. Wie fühlten sich die Leute in einem fremden Land? Viele von ihnen, gerade von den Älteren, sind ja auch Heimatvertriebene, Flüchtlinge, was auch immer, als Erwachsene oder als Kinder ausgewiesen worden. Wie fühlt man sich, wenn man in einem anderen Land teil ist, wobei man hier ja immer noch in Deutschland geblieben ist bei uns? Wenn sie dort ins Ausland kamen, da sprach man eine andere Sprache, hatte eine andere Religion, andere Gewohnheiten. Ja, wie fühlten sich die Leute wie Außenseite? Sie betrachteten die Babylonier als ihre Feinde, die sie nur hassen konnten. Falls Sie gebetet haben, haben Sie wahrscheinlich gebetet, Herr, lass Feuer und Schwefel regnen auf unsere Feinde und bringe uns ganz schnell wieder zurück. Und dann hatten Sie Propheten und Wahrsager, die sagten Ihnen, ja, ihr tut recht, wenn ihr das so macht. Ihr braucht eure Koffer gar nicht auszupacken, ihr kommt ganz schnell wieder zurück. Es war sozusagen nur so ein kleines Intermezzo, so eine kurze Reise nach Babylon. Und jetzt schreibt Ihnen der Jeremia, das war ein Prophet, sicher der meistgehassteste Mann in seinem ganzen Volk, schreibt Ihnen einen Brief und sagt, liebe Leute, baut keine Luftschlösser, sondern baut Häuser, in denen ihr wohnen könnt. Pflanzt Gärten, seht zu, dass ihr Land kriegt, verheiratet euch, damit ihr dort nicht abnehmt. Gott hat Gedanken des Heils über euch, aber er wird euch in diesem Land 70 Jahre lang wohnen lassen. 70 Jahre, es waren jetzt noch 60 Jahre, die vor ihnen lagen, 10 Jahre waren schon diese erste Verbannungstruppe weg gewesen. Das ist eine ziemlich lange Zeit, da werden die meisten von euch tot sein. Aber Gott denkt nicht nur an den Einzelnen, er denkt an euch als Volk und dann wird er euch wieder zurückführen. Er hat euch nicht vergessen. Wenn eure Wahrsager und eure Propheten euch sagen, dass ihr ganz schnell wieder zurückkehrt, dann lügen sie. Sie reden zwar in meinem Namen, aber nicht in meinem Auftrag. Und das finde ich schlimm, wenn Leute im Namen Gottes reden, aber nicht im Auftrag Gottes. Wer Wahrsager befragt, vielleicht gibt es auch heute Morgen unter uns Leute, die das tun, die ihre Horoskope lesen und ähnliche Dinge. Wahrsager können sowieso nur voraussagen, was in einem Leben ohne Gott geschieht, weil sie in die Pläne Gottes keinen Einblick haben. Ich persönlich glaube nur an einen einzigen Stern. In der Bibel wird Jesus der aufgehende Morgenstern genannt. Das ist der einzige Stern, an den ich glaube. Alle anderen Sterne haben mir nichts zu sagen, außer dass ich mich freue, wenn ich sie sehe. Es gibt auch Propheten damals, die gelogen haben. Das heißt, sie dachten, sie sagen die Wahrheit, aber sie haben nur Illusionen verkauft. Heute gibt es ja auch so Illusionisten, ein neuer Berufszweig, keine Theologen unbedingt. Aber wir können auch theologische Illusionen verbreiten, indem wir Dinge erzählen, die nicht stimmen. Diese Leute, die im Abseits standen damals, haben Ursache und Wirkung verwechselt. Die dachten, die Ursache unserer Not sind die Babylonier. Diese Bösen haben uns verschleppt. Aber das stimmt gar nicht. Die Ursache ihrer Not war ihre eigene Schuld, ihr falscher Lebensstil. Sie haben zwar täglich gebetet zu Gott, aber gelebt, wie sie Lust hatten, und Gott hatte ihnen persönlich nichts zu sagen. Die Ursache ihrer Not war nicht die Babylonier, sondern ihre eigene Schuld. Die Babylonier waren die Auswirkung ihrer Schuld. Es gibt ja auch heute viele Leute, die Ursache und Wirkung verwechseln. Wie viele Eltern streiten sich regelmäßig wegen ihrer Kinder? Und dann sagen sie, unsere Tochter oder unser Sohn, das ist die Ursache unseres Streites. Stimmt überhaupt nicht. Der Tochter und der Sohn oder Sohn ist überhaupt nicht die Ursache ihres Streites, sondern die Eltern verstehen sich nicht und deshalb streiten sie sich über den Sohn oder über die Tochter. Wenn sie sich verstehen würden, würden sie sich nicht streiten, sondern die Probleme, die auftauchen, sachlich bereden können. Sie verwechseln Ursache und Wirkung. Sie denken, das Kind sei die Ursache des Streites. Das ist falsch. Der Streit sitzt in ihrem Herzen. Das Kind ist sozusagen nur der Aufhänger, an dem sich ihr Streit aufhängt, dass man merkt, sie verstehen sich eigentlich nicht so gut. Die Leute haben also Ursache und Wirkung verwechselt. Und dann hatten sie ein Gruppendenken, was jeder von uns ein Stück weit auch hat. Sie dachten so in In-Group und Out-Group, also die Gruppe meiner Freunde und die Gruppe meiner Feinde. Die Gruppe meiner Freunde sind alle Volkszugehörigen, die mit mir verbannt sind. Und die Gruppe meiner Feinde sind alle Babylonier, auf die Gott Feuer und Schwefel regnen lassen soll. Und dann sagt der Jeremia, betet für die Stadt, in die ich euch verbannt habe. Das heißt, betet für eure Feinde. Reißt diese Mauer eures Gruppendenkens nieder. Und betet für die Leute, die ihr nicht mögt. Ich weiß nicht, an wen Sie jetzt vielleicht denken, den Sie nicht mögen, oder in welcher Situation Sie stehen. Und da heißt es, bete für ihn, wenn er in deiner Umgebung ist. Denn er sagt hier, das Wohl dieser Stadt wird auch euer Wohl sein. Das heißt, nehmt Verantwortung auf im Gebet. Und wenn ihr mich sucht, so werdet ihr mich finden. Wenn ihr mit mir redet, will ich euch antworten. Das ist sicher sehr wichtig und auch recht schwierig für Leute zu beten, die man bisher abgegrenzt hat. Ich sprach gerade vor kurzem mit jemand, vielleicht ist er heute Morgen hier, das weiß ich nicht, Wir sprachen über ein Seminar für Management-Schulungen und da wurde mir gesagt, dass in diesem Seminar man zum Beispiel 4 Personen, die sich eigentlich vom Typ her gar nicht verstehen, zusammen in ein Schlauchboot setzte und dann auf den Inn setzte, wo er noch reißend ist, so eine Art Gebirgsfluss. Und dann mussten sie sich dort durch die Strömung durchpaddeln, gemeinsam, damit sie es lernen, auch mit schwierigen Leuten in einem Boot auszukommen. Denn wenn man da Kind hätte, wäre es sehr gefährlich geworden. Ob das Auswirkungen auf ihren Führungsstil in einer Firma hat, weiß ich nicht. Es war einfach als eine Erfahrung gedacht, mit schwierigen Leuten zusammen auskommen zu lernen. Gruppendenken verändern, das würde bedeuten, auch für Leute zu beten, die einem vielleicht nicht so sympathisch sind. Ich weiß nicht, wie das mit Schülern ist hier unter uns, ob ihr jeden Tag für die Lehrer betet, die ihr haben werdet im Laufe des Tages, ob ihr für eure Schulleitung betet. Ich weiß nicht, wer für seine Stadt hier schon gebetet hat, wer für den Bürgermeister betet, wer für den Magistrat betet, wer für die Firmenchefs betet, wer die Leitung der Schulen irgendwann in seinem Gebet einmal erwähnt. Das heißt, die Leute, die Verantwortung tragen. Ich denke, dass viele schon geschimpft haben hier in dieser Stadt über die Art der Verkehrsberuhigung, dass man, ich denke nicht an diese Stolperschwellen, sondern an die Verkehrsberuhigung, dass man durch die Hauptstraße nicht durchkommt zu bestimmten Zeiten. Ich weiß aber nicht, wer schon für eine Umgehungsstraße gebetet hat, dass das endlich einmal ins Laufen kommt. Die Frage, nehme ich Verantwortung auch für die Situation, für die Gruppe auf, in der ich persönlich lebe und stehe? Denn ihr Wohl ist auch mein Wohl, steht hier. Wenn natürlich jemand aus Israel damals mit einem Babylonier zusammengearbeitet hat, dann galt er als Kollaborateur, als einer, der mit den Feinden zusammenarbeitet. So wie die Franzosen im letzten Krieg bei der deutschen Besatzung, wenn sie mit denen zusammengearbeitet haben, das war ganz schlimm. Gott sagt, du bist kein Kollaborateur, sondern jemand, der die Situation versteht und das Richtige tun lernt. Es ginge also darum, Dinge anzunehmen, die ohnehin nicht verändert werden können. Gott vergisst dich auch nicht, wenn du im Abseits stehst, wobei diese Leute hier eigentlich selbst schuld waren daran, dass sie ins Abseits kamen. Und sie wären gerne geflohen, aber Gott sagt, nein, 70 Jahre solltet ihr hier bleiben. Habt Geduld, ich habe auch Geduld mit euch. An der Stelle ist die Frage, bin ich auch bereit, Gottes Gericht über meine Sünde zu ertragen? Bin ich auch bereit, Gottes Gericht über meine Sünde zu ertragen? Es kann ja sein, dass ich durch eigenes Fehlverhalten mir irgendwelche Schwierigkeiten eingehandelt habe, die ich in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten nicht loswerde. Könnte sein. Vielleicht hat jemand einen Ehepartner geheiratet, von dem er hinterher feststellt ist, war sicher nicht die Führung Gottes, die mich mit ihm verbunden hat, sondern nur mein eigener Wunsch. Wie komme ich da jetzt wieder raus? Und Gott sagt, du sollst überhaupt nicht rauskommen, du sollst drinbleiben. Du sollst für ihn beten, denn sein Wohl ist auch dein Wohl. Nur als ein Beispiel, es gibt sicher viele andere Beispiele. Mancher erlebt eine Krankheitsphase, wo er gerne fliehen möchte, aber wohin? Wohin kann ich vor meiner Krankheit fliehen? Es gibt eigentlich keine Möglichkeit. Ich kann nur darunter bleiben und sagen, Herr, du hast mich sicher nicht vergessen und wirst auch diese Zeit beenden. Nicht, dass es 70 Jahre sein müssen, sondern vielleicht ist es eine viel kürzere Zeit, aber Gott hat auch in dieser Zeit etwas vor. Wer glaubt, flieht nicht, steht in der Bibel. Und das ist sicher eine sehr wichtige Aussage. Denn wenn wir fliehen, unsere Probleme flüchten mit uns, die verfolgen uns und an dem anderen Ort sind sie genauso wie an dem Ort zuvor. Die Leute sollten wieder zurückkommen, sich aber zwischendrin bewähren und Gott ganz neu erleben, auch in einer sehr schwierigen Situation. Ein Mann, der das sehr gut gemeistert hat, kennen Sie, war der Prophet Daniel, ein Mann, der politische Verantwortung bekam in diesem Verbannungsland, der bis zur politischen Führung aufstieg, einer der 3 höchsten Mitarbeiter dieses Landes wurde. Das heißt, Gott hat ihn eingesetzt, um Verantwortung zu tragen. Deutsche Christen scheuen meistens öffentliche Verantwortung, gerade im politischen Bereich, weil man da irgendwo auch dreckige Finger wahrscheinlich dabei bekommt. Amerikanische Christen befürworten diese Art der Verantwortung, aber Gott kann uns vielleicht auch hier weiterbringen und verändern. Glaube bedeutet, eine Hoffnung zu haben, Gott lässt mich nicht irgendwo stehen, auch wenn ich vielleicht an meiner Lage selbst schuld bin. Er bringt mich weiter. Er sagt, ich habe Gedanken des Heils für dich, dir das Beste und das Gute zu tun. Aber du musst deine Situation annehmen lernen. Du darfst nicht den anderen letztlich die Schuld geben, sondern sollst für sie beten. Und vielleicht hast du selber ein Stück weit Mitverantwortung für deine Lage. Suchet der Stadt Bestes. Wörtlich heißt es, suche den Frieden oder das Heil, das Wohl für diese Stadt im Gebet. Das finde ich gut. Wir führen gerade diese Aktion Neue Schritte durch. Hier hängen die rechts und links, die Transparente. Ich denke, das ist auch ein Stück Wohl für eine Stadt, auch wenn es nicht alle Bürger erreicht, aber doch sehr viele, dass sie gesegnet werden durch Mitteilungen, die Gott ihnen gibt, durch Gebete für sie, vielleicht auch durch Gespräche, die möglich werden, sodass mancher seinen Gott neu kennenlernt oder vertieft versteht oder einfach auch in der Mitarbeit gesegnet wird. Was ist der Unterschied zwischen einer Hoffnung und einer Illusion? Eine Hoffnung ist eine begründete Erwartung. Eine Illusion ist ein unbegründetes Wunschdenken. Jeder von uns kennt Illusionen. Auch viele Christen machen sich Illusionen, sagen dann, der Herr hat mir klargemacht. Und jeder Außenstehende merkt, das kann gar nicht der Herr gewesen sein, das war nur sein Wunschdenken, was ihn da verführt zu irgendeinem kurzschlüssigen Handeln. Meistens sind es dann Fluchthandlungen, wo man irgendwo raus will aus irgendeiner Schwierigkeit, sich irgendwo vor eine Verantwortung drückt und Gott eigentlich in diese Verantwortung zurückführen möchte. Es gibt nur einen Punkt, an dem wir fliehen sollen, das ist vor der Sünde zu fliehen, aber nicht unbedingt aus Schwierigkeiten zu fliehen. Sondern sagt Gott, da solltest du darunter bleiben, bis ich sie beende, denn ich habe Gedanken des Heils für dich und weiß auch, wie ich dich weiterführen will. Wenn ich das zusammenfasse, die Leute waren ungeduldig. Sie hatten ein Gruppendenken, dachten nur an sich als die Freunde, die Ausgebeuteten, des anderen waren die Feinde. Sie dachten, dass ihre Zeit nur so ein kleines Zwischenspiel ist. Gott sagte, oh, ich habe ganz viel Zeit für euch eingeplant. Betet für die, die eure Außenseiter zu sein scheinen, eure Feinde, denn es geht euch gut, wenn es ihnen gut geht. Das heißt, ihr verändert ein Stück weit Gruppendenken. Er ermutigt uns, auch schwierige Situationen anzunehmen, aber er sagt nicht, ich lasse dich in diesem Abseits stehen, sondern er sagt, ich führe dich weiter. Das ist eine begründete Hoffnung durch mein Wort, dass auch solche Zeiten der Schwierigkeiten begrenzt sind und deshalb solltest du mir vertrauen und das persönliche Gespräch mit mir suchen. Hab Dank, lieber Vater, dass du uns eine begründete Hoffnung gibst durch den Glauben an Jesus. Hab Dank, dass du uns nicht im Abseits stehen lässt, selbst dann, wenn wir durch eigene Schuld dort hineingekommen sein sollten, sondern dass du Gedanken des Heils hast und des Friedens. Schenke, dass wir auch die Verantwortungsbereiche, in denen wir stehen, erkennen und auch hier beten lernen. Amen.